Und da ist heute unser Thema Maigret und mehr über den Menschenversteher Georges Simenon mit Gregor Papsch. Hallo. Der belgische Vielschreiber Georges Simenon ist eine Legende, rasend produktiver Autor von hunderten Romanen, 75 davon mit Kommissar Maigret, einem der berühmtesten Ermittler der Krimi-Geschichte. Maigret wird millionenfach gelesen, ist zigfach verfilmt worden. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Simenons Geschichten? Worum ging es dem Lebemann und Frauenheld aus Liège? Und funktioniert er heute noch? Simenon, lohnt es sich, ihn zu lesen? Darüber sprechen wir heute. Meine Gäste, Daniel Kamper ist Verleger in Zürich und im Kamper Verlag. Und nur dort erscheinen die Werke Simenons auf Deutsch. Dr. Kirsten Reimers ist bei uns, Literaturwissenschaftlerin und Sprecherin der Jury des Deutschen Krimi-Preises. Und ich begrüße Professor Dr. Rainer Moritz. Er leitet nicht nur das Literaturhaus in Hamburg, sondern er hat auch mehrere Simenon-Romane ins Deutsche übersetzt. Herr Moritz, ich habe Sie in diese Sendung eingeladen und hatte das Gefühl, Sie freuen sich nicht nur, sagen wir, professionell als Literaturfachmann dabei zu sein, sondern auch ganz spontan und persönlich. Was ist Simenon für Sie?
Er hat mich begleitet seit der Schulzeit. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Solche Autoren vergisst man nicht. Ich habe in der Stadtbücherei Heilbronn, ich weiß es noch ganz genau, mir ausgeliehen, keinen Maigret, sondern den Roman Die Glocken von Bicêtre. Mhm. Das ist ein Roman, der in einem Krankenhaus spielt, wo es um eine Hirnembolie geht. Also nicht unbedingt ein Buch, mit dem ein 16-, 17-Jähriger sofort sich anfreundet. Aber seitdem hat mich Maigret nicht mehr verlassen und es sind natürlich Simenon nicht verlassen. Und es sind natürlich dann die Maigrets dazugekommen. Dann die Verfilmungen waren ganz wichtig. Man hat, glaube ich, ganz verschiedene Anknüpfungspunkte bei Simenon.
Deswegen haben Sie ihn auch übersetzt. Ist das schwierig, Simenon ins Deutsche zu bringen?
Also er ist ja berühmt dafür, dass sein Wortschatz nicht so riesig ist. Deswegen denkt man zuerst, das ist ja ganz einfach, man hat nicht viel zu tun. Das ist nicht wie Flaubert übersetzen oder Proust übersetzen. Ich glaube, das Entscheidende, wenn man sich daran macht, gerade auch die Maigrets zu übersetzen, ist den Ton zu finden. Mhm. Sozusagen den richtigen Ton, die Atmosphäre auch im Deutschen wiederzugeben. Und das wird dann im Detail manchmal komplizierter, als man denkt.
Mhm. Frau Reimers, ich stelle mir vor, als Krimi-Expertin müssen Sie unendlich viel lesen. Es gibt einen mittlerweile ja unüberblickbaren Markt für Krimis. Hat speziell sein Maigret den Kommissaren unserer krimi-gesättigten Gegenwart überhaupt noch was zu sagen?
Ja, doch, durchaus. Also er hat schon sein eigenes Herangehen an Fälle und es ist vor allem die wunderbare, ich nenne es mal Alltäglichkeit, das stimmt nicht ganz, aber dass das wenig Sensationelle, was dabei ist, was heutzutage, also in den Maigrets, dieses wenig Sensationelle, während heutzutage Krimis oft sehr aufgebauscht sind im Kriminalfall, in den Morden. Und beim Maigret ist es so nah. Mhm. Also, und das finde ich sehr immer noch aktuell.
Mhm. Wann haben Sie denn zuletzt einen Simenon gelesen?
Ich habe jetzt in Vorbereitung habe ich noch mal einen gelesen. Und auch letztes Jahr habe ich den einen oder anderen.
Sehr schön. Herr Kamper, Sie lesen Simenon natürlich andauernd, weil sein Werk im Kamper Verlag auf Deutsch erscheint seit 2018 und dazu in einer Neuausgabe. Und ich nehme an, Sie würden das nicht machen, wenn Sie nicht wüssten, dass es für Simenon immer noch ein riesiges Publikum gibt. Warum ist das so?
Also vielleicht ist die Antwort sehr simpel. Mhm. Aber Simenon ist einfach einer der großartigsten Erzähler der Welt. Und heutzutage sind ja TV-Serien beliebter denn je und rauben kostbare Lesezeit. Aber beste Netflix heißt Maigret und Simenon. Man kann einfach nicht aufhören, diesen Autor, diese Bücher zu lesen. Ein Satz, den ich immer wieder zitiere von Ferdinand von Schirach, der gesagt hat, kaum jemand weiß so viel über den Menschen wie Simenon. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Neben dem Erzählerischen einfach, man erfährt viel, sehr viel. Mhm. Am meisten vielleicht über den Menschen und über sich selbst auch.
Also dann, Herr Kamper, gleich am Anfang vielleicht die unmöglichste aller Fragen. Was ist denn Ihr Lieblingsbuch von Georges Simenon und warum?
Ich verweigere eine Antwort.
Das können Sie hier nicht machen. Das können Sie nicht machen.
Nein, das mache ich natürlich nicht. Also ich verweigere die Antwort als Leser, ja, weil ich immer wieder neue Bücher entdecke und wiederlese. Ich gebe Ihnen eine Antwort als Verleger. Als Verleger ist die Antwort nämlich sehr einfach. Mein Lieblingsbuch und Simenon ist immer das, was demnächst erscheint.
Das habe ich mir schon gedacht, dass Sie das sagen.
Und Ende Mai erscheint zum Beispiel eine Neuübersetzung, eine grandiose Neuübersetzung von Elisabeth Edel und Wolfgang Matz von Den grünen Fensterläden.
Kein Maigret?
Kein Maigret, ein großartiger Roman, ein Bilanzroman von Simenon. Er hat verschiedene Romane, wo Menschen, oft Männer, aber auch Frauen, Bilanz ziehen. Und hier ist ein Schauspieler im Mittelpunkt, der am Ende seiner Karriere steht, der weiß, er ist krank, er wird nicht mehr lange leben. Er zieht sich zurück von der Bühne, er hat nicht mehr viel Zeit und er blickt zurück auf sein Leben. Das heißt, eine typische Simenon-Situation, jemand, der Bilanz ziehen muss, der die Rechnung aufmachen muss für sein ganzes Leben. Mhm. Die Karten müssen auf den Tisch und diese Bilanz fällt natürlich nicht gut aus und unglaubliches Buch.
Frau Reimers, gleiche gemeine Frage an Sie. Das Buch der Bücher von Georges Simenon?
Ganz, ganz schwer. Ich kann gar nicht sagen, dass es mein Lieblingsbuch ist. Es ist eines, das mich am meisten beeindruckt hat, sagen wir so. Das ist Das Haus am Kanal. Also auch kein Maigret. Ich mag es wegen dieser Laborsituation, die da entsteht. Die junge Edmé, die aufs Land muss zu ihren, weil die Eltern tot sind, die aufs Land muss zu ihrer Familie, zu ihrer entfernten Familie, die sich schwierig einfinden kann in diese anderen Strukturen und diese Atmosphäre des unterschwellig Aggressiven, was immer wieder da ist und erwachende Sexualität. Erwachende Brutalität hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und auch wie es erzählerisch gemacht ist, dass die Atmosphäre, das Ländliche, später auch das Städtische, mit Händen greifbar ist. Das fasziniert mich immer wieder und ich habe keine Ahnung, wie Simenon das macht.
Herr Moritz, Buch.
Ich habe schlaflose Nächte gehabt in den letzten Tagen. Ich hätte mühelos nennen können, Sie haben es vorhin schon angesprochen, Maigret und die junge Tote. Das war zufälligerweise der erste Roman, den ich neu übersetzen durfte. Ich habe mich dann doch für einen Non-Maigret auch entschieden, für Das blaue Zimmer, ein Roman, der 1964 erschienen ist. Der spielt auch nicht in Paris, spielt auch nicht in Südfrankreich, sondern wir sind in der Nähe von Poitiers. Wir haben eine Ehebruchsgeschichte. Toni, der Mann, und André, die Frau, beide verheiratet, lassen sich auf eine leidenschaftliche Affäre in einem blauen Hotelzimmer ein. Und dann gibt es einen harmlosen Dialog. Sie fragt etwas. Er ist nach dem Beischlaf, wie das ja bei Männern häufiger vorkommen soll, nicht mehr aufmerksam, antwortet irgendetwas. Und diese lapidare Antwort führt dazu, dass eine Katastrophe sich entwickelt. Mordopfer haben wir plötzlich. Und vor allem kommt es dann eben zu Gesprächen zwischen Toni, dem Angeklagten, dem Kommissar, einem Psychiater, einem Untersuchungsrichter. Und plötzlich wird alles nochmal aufgedröselt und die Gefühle geraten durcheinander. Ein unglaublich dichtes Buch, ganz schmal, aber für mich einer der besten Non-Maigrets.
Kleine Anmerkung gleich dazu. Das blaue Zimmer ist übrigens auch verfilmt worden und es gibt ein fantastisches Hörspiel, das können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Ich glaube, es ist nur ein paar Jahre alt. Es ist wirklich eine Empfehlung wert. Also, wir fassen zusammen. Für mich ganz interessant, da hat jetzt also niemand von Ihnen einen Maigret-Roman genannt, beziehungsweise nicht als seine oder ihre Nummer eins. Dabei hat erst Maigret ja Simenon eigentlich berühmt gemacht. Was können wir denn daraus schließen?
Wir können Verschiedenes darauf schließen. Ich glaube, wir sollten die Maigrets nicht abwerten. Aber er hat sich natürlich mehr getraut in den harten Romanen. Er hat sie ja die harten Romane genannt. Das heißt, er hat sie auch in seiner eigenen Rangfolge höher gestellt als die Maigrets, so sehr er die geschätzt hat. Er musste ja auch viel Geld verdienen. Nein, ich glaube, wir sollten daraus keine großen Schlüsse ziehen. Diese harten Romane, die Non-Maigrets, sind interessanterweise bis heute, ich stelle das immer wieder fest, weitaus weniger bekannt. Man kann Leute wirklich hinschubsen zu diesen Non-Maigrets und dann merkt man, was das eben an Psychologie ist, was das wirklich auch für Romane sind, die mittenstehen in der Literatur des 20. Jahrhunderts, die sich vor keinem anderen großen Romancier verstecken müssen.
Herr Kamper, die grünen Fensterläden, das blaue Zimmer, das Haus am Kanal, kann man sagen, da gibt es etwas, das diese Bücher schon verbindet? Also wenn wir überlegen, was ist das Typische an Simenon?
Naja, das ist schon, über diesen berühmten Satz von Simenon, mein Stil, es regnet. Es ist diese Schnörkellosigkeit der Sprache. Ja, also es ist aber auch dann die Präzision, mit der er Figuren zeichnet. Die Atmosphäre, die er mit wenigen Worten heraufbeschwören kann. Alle seine Romane findet auch diese Schonungslosigkeit, mit der er seine Geschichte auf ihr Ende zusteuern lässt. Ja. Und Simenon ist immer spannend, auch wenn kein Mord passiert. Und er erzeugt diese Spannung mit den einfachsten Mitteln. Und das zeichnet eben diese Bücher aus. Bei Simenon wird wirklich Lesen zum sinnlichen Erlebnis. Also man sieht, man hört, man riecht und schmeckt. Und das ist eigentlich ein bisschen egal, ob dieser Roman von Simenon, der ja sehr geografisch sehr, sehr breit gefächert war, ob ein Roman von Simenon jetzt in New York spielt, eben in Paris natürlich, aber auch an der Côte d'Azur oder in Poitiers oder in Flandern oder in der Wüste Arizonas. Also es ist wirklich ein sinnliches Erlebnis mit einfachsten Mitteln. Und das versuchen viele Autoren, es gibt immer viele Autoren, die sagen, es ist so einfach. Aber wie macht er das? Und man kann es eben nicht so nachmachen.
Vielleicht kann man zu den einfachen Mitteln gleich noch eine kleine Anekdote nachschieben, die sehr, sehr typisch, glaube ich, ist. Als Simenon Anfang der 20er nach Paris kam, hat er alles Mögliche geschrieben, auch unter Pseudonym geschrieben, hat er versucht Fuß zu fassen und der wollte für Le Matin die berühmte Zeitung schreiben und dem Feuilleton von Le Matin stand Colette vor, die Grande Dame der französischen Literatur, die damals noch gar nicht so alt war. Simenon hat Texte eingeschickt und Colette hat immer nur ganz kurz geantwortet, ja, ja, sehr schön, aber viel zu literarisch, lassen Sie das. Und dann hat er den Text wieder überarbeitet, Colette hat wieder zurückgeantwortet, nein, das sei immer noch zu literarisch, das sei zu viel Schnickschnack. Und dann erst beim dritten, vierten Mal hat es dann geklappt und Colette hat einen Text, ich glaube es war 1923, von Simenon abgedruckt und er hat hinterher noch oft auch in Interviews gesagt, er zündet verschiedene Kerzen für Colette an, weil sie ihm den entscheidenden Anstoß gegeben hat zu dieser Schnörkellosigkeit, wie es Daniel Kamper gerade beschrieben hat, zu dieser Schlichtheit, zu dieser Einfachheit. Ja, nicht literarisch schreiben, das Phänomen ist, ja, nicht literarisch schreiben und so Literatur hervorzubringen. Das ist das Kunststück.
Frau Reimers, Herr Kamper hat vorhin von der Figurenzeichnung gesprochen. Was macht für Sie als Krimi-Expertin die Bücher von Simenon so spannend? Da geht es ja oft um Mord und Totschlag. Aber worum geht es ihm wirklich? Ich lese immer wieder, er ist gar nicht so sehr an den Verbrechen interessiert, der Verbrechensaufklärung, sondern eben fast noch mehr an den Menschen, die eine Tat begehen, wie sie sich im Verlauf dieser Tat, der Planung, dem Nachgang verwandeln.
Ja, also es geht tatsächlich auch in meinen Augen eher um die Menschen und weniger um die Aufklärung. Und ich finde auch tatsächlich, die Maigrets und die Non-Maigrets sind in den Themen gar nicht so unterschiedlich. Auch im Umgang mit Figuren und auch mit Stoffen gibt es eine Menge Überschneidung. Gut, sie sind von einem Autor, darum gibt es das, aber sie werden oft so gegeneinander gestellt. Und ich finde, das trifft es überhaupt nicht. Simenon nähert sich seinen Menschen mit so einem, seinen Figuren mit einem soziologischen Interesse. Also im Mittelpunkt stehen oftmals weder nicht so sehr die Einzelpersonen, sondern die Figuren, wie sie miteinander agieren, mehr die Strukturen von Beziehungen und wie in diesen Strukturen, die durch Konventionen geprägt sind, durch Verbote, durch Tabus, durch nicht ausgesprochenes, durch Riten, die erst durch die Beobachtung klar werden und durch diese Strukturen sind diese Figuren eingeengt und daraus entsteht oft so eine Atmosphäre des, boah, wie soll man sagen, auszubrechen oder entsteht erst eine Aggressivität, weil Strukturen so einengend sind.
Also ich finde zum Beispiel ganz wichtig oder für mich zentral bei Simenon ist ein Satz, den er jahrzehntelang immer wiederholt hat. Er hat gesagt, es gibt keine Verbrecher. Jetzt interessant für einen Autor, der auf welcher Weise als reiner Krimi-Autor angesehen wird. Und das zeigt eben auch ein bisschen den Humanisten Simenon, der in seinen Büchern auch und auch also gegen die Todesstrafe gekämpft hat, die damals zu Lebzeiten noch in Frankreich existierte. Und er hat das immer wieder in Interviews gesagt, es gibt keine Verbrecher. Es gibt Verbrechen. Aber es gibt keine Verbrecher und im Endeffekt geht es ihnen gar nicht um Auflösung oder die Suche, auch Maigret nicht. Es geht darum zu verstehen, warum verübt ein Mensch ein Verbrechen? Wie entfernt er sich sozusagen von der Gesellschaft oder warum passiert das und welche gesellschaftliche Zwänge führen dazu? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also es gibt ein Bonmot von Ballon-Nagerac und das finde ich auch, das sagt viel aus. Und der gesagt hat, naja, bei einem Agatha Christie-Roman sind die 20 letzten Seiten die entscheidenden Seiten des Romans. Bei einem Maigret sind die 20 letzten Seiten komplett unwichtig. Die 80 ersten sind wichtig oder der Anfang ist wichtig, weil es gibt keine Auflösung. Die Auflösung ist nicht wichtig. Es geht um die Figuren, es geht um die Menschen, es geht um die Frage, wie wird ein Mensch anders und warum verübt er ein Verbrechen?
Das hat, glaube ich, ganz entscheidend mit der Figur Jules Maigret natürlich zu tun, mit seinem Weltbild zu tun. Es ist ein Mann, deswegen ist er ja auch als Kommissarfigur so wirkungsvoll gewesen. Deswegen finden wir Maigret-Spuren in vielen auch Fernsehkommissaren. Dieses Schrullige, dieses Kauzige, dieses Missmutige, das ist sozusagen ja prägend geworden. Nein, Jules Maigret ist keiner, der sozusagen, Daniel Kamper hat es gerade gesagt, die Welt in Gut und Böse einteilt. Man hat ja oft bei den Maigrets auch das Gefühl, wenn am Ende die Auflösung da ist, dann triumphiert Maigret eigentlich nie. Das ist eher unangenehm fast. Da ist er unzufrieden, wenn die Auflösung da ist. Er versucht, sich in die Opfer einzufühlen. Er versucht, gerade in Maigret und die junge Tote ist dieses junge Mädchen, das da auf einem Platz am Montmartre gefunden wird. Und dann versucht er, sich in sie hineinzuversetzen. Warum hat sie dieses Kleid angehabt? Was hat sie gemacht? Wie ist sie nach Paris gekommen? Also das ist die eine große Fähigkeit, die Maigret hat. Und die andere ist eine Art Fatalismus in unserer Welt. Das ist nicht zu unterscheiden, was gut und böse ist. Deswegen ist der Verbrecher auch nicht die zu verdammende Person. Und deswegen ist die Auflösung, wie es gerade anklang, auch so unwichtig.
Und auch jeder kann zum Verbrecher werden. Jeder kann eine Tat begehen. Auch da ist er ja nicht festgelegt auf irgendwelche sozialen Strukturen oder so etwas. Die Verbrecher bleiben Menschen und damit auch die Verbrechen aus einem menschlichen Konflikt heraus.
Ein Menschenkenner, ein Menschenversteher, so haben wir ja auch bewusst diese Sendung genannt. Kann man sagen, Herr Kamper, mit Simenon ist der psychologische Kriminalroman erfunden worden, wie ihn dann beispielsweise Patricia Highsmith zur Perfektion gebracht hat. Highsmith hat ja über Simenon gesagt, er sei für sie der größte Erzähler unserer Tage. Simenon ordnet nichts, rückt nichts gerade, sondern sorgt eigentlich nur noch mehr für Verwirrung und Unordnung.
Ja, absolut. Ich glaube, heute Leser von Donna Leon, Martin Walker, Louis Penny oder Banalek, die kommen alle von Simenon. Er hat den atmosphärisch, den menschlichen, den psychologischen Krimi erfunden und hat mit dieser Krimi-Tradition gebrochen, die ja auch toll ist, die am Anfang ja da war, die von Sherlock Holmes kommt. Ich kann es immer vielleicht so sagen, bei Maigret ist Intuition statt Indizien, Psychologie statt Action. Und es wäre zum Beispiel ganz, ganz falsch, eine Lupe auf ein Cover von einem Maigret drauf zu machen, weil eine Lupe spielt überhaupt keine Rolle bei Maigret. Ja, der Mensch schaut da wirklich ganz tief in die Seele der Menschen hinein. Und ich glaube, er hat da diese psychologische Krimi-Tradition wirklich begründet und das vor langer, langer Zeit. Und das macht ihn ja auch so zeitlos.
Literarhistorisch ist Simenon gar nicht mal der Erste, der psychologische Kriminalromane schreibt. Es gibt mit Marie Belloc Lowndes und noch einem zweiten, Richard Austin Freeman, durchaus schon zwei aus dem amerikanischen Raum, die Kriminalromane geschrieben haben, in denen eher der Verbrecher im Mittelpunkt steht oder in denen der Verbrecher bekannt ist und es eher um die Frage geht, wie kommt es zu diesem Verbrechen. Mhm. Aber Simenon ist derjenige, also da würde ich Herrn Kamper zustimmen, der stärkere Spuren dahinter lassen hat, der das vertieft hat, der es perfektioniert hat. Diese Einfühlung.
Und vor allem eben für das wirklich breite Publikum. Reden wir über Maigret, diesen legendären Kommissar und die Welt, in der er ermittelt. Wenn wir uns diesen Jules Maigret ansehen, ne, das ist Gemütlichkeit, Pfeife, Kanonenofen, immer dasselbe Büro am Quai d'Orfèvre in Paris, immer dieselbe Madame Maigret an der Seite. Das ist ja eigentlich Langeweile in Person, Herr Moritz. Warum hat das Publikum ihn dennoch gleich ins Herz geschlossen? Wir reden ja über die 20er Jahre, als Maigret dann wirklich zur Erfolgsmarke wurde. Und ich glaube, ab den Anfang der 30er Jahre ist es rasant bekannt geworden, diese Reihe.
Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, warum wir überhaupt so gerne und so viel Kriminalromane lesen. Das ist oft eine Wiederkehr. Man erkennt den Helden wieder, er hat Eigenschaften, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das gilt ja bis heute nicht nur, dass er da am Quai des Orfèvres arbeitet, er trinkt auch immer sein Gläschen an der Place Dauphine, einer der schönsten Plätze in Paris, das kommt auch erschwerend hinzu, ein ganz unauffälliger Platz. Das heißt, er hat bestimmte Rituale, die er erfüllt. Das ist kein aufregendes Leben, kein packendes Leben. Er geht dann auch irgendwann mal in Pension, auch da ist er unzufrieden und dann hat er wieder einen neuen Fall. Das heißt, man ist als Leser, als Leserin, glaube ich, sofort dabei in dieser Welt, die ist immer noch mit wenigen Strichen zeichnet. Und es ist vor allem auch, das Wort fiel, glaube ich, schon zwei, dreimal, die Atmosphäre so wichtig. Übrigens ein Wort, dem Simenon selber eher skeptisch gegenüberstand. Er hat in einem Interview mal gesagt, weil er immer gelobt wird als der Romancier der Atmosphäre. Er schafft Atmosphäre mit wenigen Zeilen. Er selber hat in einem Interview mal gesagt, nichts irritiert ihn mehr als dieser Ausdruck Romancier der Atmosphäre. Er hat dann wörtlich gesagt, aber zum Donnerwetter, wenn keine Atmosphäre ist, dann heißt das, dass der Roman misslungen ist. Also für ihn ist das eine Selbstverständlichkeit, das so zu zeichnen. Aber wir wissen alle, viele andere Kolleginnen und Kollegen brauchen 800 Seiten, 600 Seiten, um das gleich zu schaffen mit diesen wenigen Strichen. Ich glaube, die Popularität von Maigret, er hat ja sofort Nachahmer, Nachfahren gefunden. Denken Sie an Wachtmeister Studer von Friedrich Glauser, dem Schweizer Romancier. Das sind ganz Maigret-ähnliche Figuren, bis zu Kommissar Bienzle von mir aus. Ich komme ja aus Schwaben und dieser schwäbische Kommissar hat natürlich bis in den Trenchcoat hinein Maigret-Züge. Also das hat sehr viel zu tun mit dieser Wiedererkennbarkeit, mit diesem Psychologismus und mit diesem Weltbild natürlich, das dann, glaube ich, damals gerade in den 20er, 30er Jahren vor allem dann auch viele literarische Spuren hinterlassen hat.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass einfach der Kontrast zu den Denkmaschinen wie Sherlock Holmes oder Dupont von Edgar Allan Poe, dass da einfach dieser Kontrast eine Attraktivität hat und vor allem die Figur so menschlich macht daraufhin.
Dann lassen Sie uns, Herr Kamper, doch nochmal versuchen, genauer zu erklären, wie ungewöhnlich dieser Maigret als Kommissar da ermittelt. Wie geht der vor? Was macht ihn da besonders? Eben im Unterschied, wie Frau Reimers gerade sagte, zum Beispiel dieser genialen Verbrechensaufklärer wie ein Sherlock Holmes oder so.
Vielleicht erkläre ich das, versuche ich es zu erklären anhand eines Beispiels oder eines Maigrets. Und zwar, also einer meiner Lieblings-Maigrets, ich habe ganz viele, ist zum Beispiel Maigret und der Clochard. Und dieses Buch gebe ich auch immer allen Leuten in die Hand, die sagen, ich bin eigentlich kein Krimileser. Und dann sage ich, aber Simon ist kein Krimi-Autor. Und sogar bei den Maigrets gibt es Fälle, wo die Krimi-Handlung überhaupt keine Rolle spielt. Und die Auflösung sowieso nicht. Mikro und der Clochard in drei Sätzen, ein Clochard, jemand versucht einen Clochard umzubringen. Er überlebt, schwer verletzt, liegt im Koma, wacht irgendwann auf. Maigret ermittelt, ist ganz empört, wie kann jemand versuchen, einen Clochard, wirklich die unterste Stufe der Gesellschaft, irgendwie umzubringen, was ist da los? Er möchte diesen Fall lösen, weil natürlich alle sich eigentlich nicht drum kümmern und sagen, naja, ein Clochard, was um Gottes Willen, das ist eine Abrechnung unter Clochards oder irgendwas ist da falsch gelaufen. Er will den Mörder finden. Du suchst auch diese kleine dreckige Ecke unter einer Brücke, wo der Clochard gehaust hat. Also seine Kollegen sind da ganz entsetzt, die wollen das gar nicht anfassen, ist alles schmutzig, leere Weinflaschen. Findet dort ein paar Murmeln und denkt sich, was machen diese Murmeln da? Und versteht sofort, diese Murmeln sind ganz wichtig für diesen Clochard. Bringt diese Murmeln dem Clochard ins Krankenhaus. Es entsteht eine Verbindung zwischen Maigret und dem Clochard, eine menschliche Verbindung. Und er wird wieder gesund. Ein großes Problem, Maigret weiß oder spürt, der Clochard weiß, wer ihn attackiert hat. Also er kennt den Mörder oder den vermeintlichen Mörder und will aber nichts sagen. Und nicht aus Angst, sondern einfach, weil er aus der Gesellschaft ausgetreten ist. Er will nicht kooperieren. Er hat sein eigenes Leben, seine eigene Welt. Und Maigret ist komplett irritiert. Er weiß, er findet sogar raus, wer es gewesen ist, wer das gemacht hat. Aber er kann ihn nicht stellen. Er braucht die Aussage des Clochards. Und dann ist der Roman, in dem Roman geht es eigentlich nur darum, wie Maigret langsam damit zurechtkommt oder diesen Clochard versteht und akzeptiert, dass der Clochard nicht aussagen wird. Also im Endeffekt, es gibt keine Festnahme. Es gibt aber eine, sagen wir, Schule des Lebens für Maigret, der versteht, warum ist dieser Clochard Clochard geworden? Das war ein angesehener Arzt, der ausgestiegen ist und der für sich Entscheidung getroffen hat. Im Endeffekt, in einem Satz, es ist ein Roman über Freiheit. Mhm. Und das zeigt zum Beispiel, ja, das ist wunderschön.
Ich meine, Clochard ist ja auch ein gutes Stichwort, Maigret. Und der Clochard Simenon hat ja den Erfolg seiner Maigrets damit erklärt, dass er das Leben der kleinen Leute zeigt, wie es ist. Was ist das für eine Welt in Simenons Büchern?
Ja, das sind, es klang gerade schon an, wenn wir nur an die Paris-Romane denken, dann sind das eben natürlich manchmal auch Romane, die im 16. Arrondissement spielen, die in feinen Gegenden spielen, aber da sind die Abgründe ja oft noch mal größer. Dann sind es aber viele Tanzbars, Prostituierte, ganz viele solcher Geschichten, in der eben eintaucht und da Maigret eben diese Haltung hat, ich bin einer von vielen, ich bin einer von allen, hat er keinen Dünkel, steht er nicht über diesen Menschen und das gibt dieses große Einfühlungsvermögen in seine Bücher. Und er versucht dann auch zu verstehen, was Daniel Kamper gerade an seinem Beispiel durchexerziert hat, ist ja auch in vielen Büchern, in den Maigrets, wie in den Non-Maigrets zu beobachten. Es gibt dann diese Kipppunkte. Er versucht zu verstehen, warum handeln Menschen plötzlich so, wie man es eigentlich nicht einschätzen kann. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges. Die Phantome des Hutmachers, um vielleicht ein Beispiel noch zu nennen, das ist dieser berühmte Roman, der mit Charles Aznavour in einer der Hauptrollen verfilmt worden ist. Und auch da gibt es so einen Kipppunkt. Er will verheimlichen, dass er seine Frau umgebracht hat, muss deswegen alle, die mit seiner Frau an Weihnachten zusammenkommen, umbringen. Aber dann kommt plötzlich eine Prostituierte über den Weg. Die bringt er völlig sinnloserweise um. Und das ist das Ende des Hutmachers in gewisser Weise. Also diese Kipppunkte haben Maigret interessiert. Und die machen die Romane gerade so ungeheuer aufregend.
Wir reden heute über Georges Simenon, den Erfinder von Kommissar Maigret. Es diskutieren Rainer Moritz Simenon, Übersetzer, der Verleger Daniel Kamper und die Literaturwissenschaftlerin Kirsten Reimers. Kurzer Galopp durch Simenons Leben, geboren am 12. Februar 1903 im belgischen Liège. Kein Franzose also, Zeitungsjournalist, dann zieht es ihn nach Paris, er führt ein schillerndes Leben, liebt die Frauen und er entdeckt, dass ihm das Schreiben leicht von der Hand geht, produziert ein Buch nach dem anderen in atemberaubendem Tempo, erst in Paris, dann später in den USA, dann zurück in Europa, in der Schweiz, wo er 1989 gestorben ist. Herr Kamper, 75 Maigrets, über 100 Non-Maigrets, 150 Erzählungen, 1000 Kurzgeschichten, dazu hunderte Groschenromane in seiner frühen Zeit, die unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlicht sind. Wie kann ein Mensch so viel schreiben?
Er war in einer sehr guten Schule am Anfang. Vielleicht war das dieser Journalismus, die Groschenromane waren eine gute Schule, um schnell schreiben zu lernen. Aber im Endeffekt ist es Begabung. Ich glaube, das konnte nur Simenon, weil wer kann in 5 Tagen so Meisterwerke schreiben? Aber auch dazu gibt es eine Anekdote, weil natürlich hat er diese Romane nicht in 5 Tagen geschrieben. Er hat sie in 5 Tagen runtergeschrieben. Einer der Söhne von Georges Simenon, John Simenon, der heute das Werk seines Vaters verwaltet, mit dem ich viel zu tun habe, hat mir mal erzählt, er wurde oft gefragt, na, wie war denn der als Vater? Er hat ja so viele Bücher geschrieben. Da hat der Sohn immer gesagt, naja, er hatte wahnsinnig viel Zeit für uns Kinder, war der perfekte Vater, weil er hat ja seine Romane in 5 Tagen geschrieben. Und auch wenn er 3 Romane pro Jahr geschrieben hat oder 4, hat er wahnsinnig viel Zeit für uns Kinder gehabt und war wirklich ein grandioser Vater. Aber, und das hat der John Simenon schon als kleines Kind bemerkt, er hat dann gesagt, aber wir haben immer als Kinder gemerkt, wann er angefangen hat, einen Roman zu schreiben, weil er auf einmal am Tisch beim Mittag- oder Abendessen ein bisschen abwesend war. Und dann hat im Kopf schon gearbeitet. Und im Endeffekt ist es ja auch das Geheimnis von Simenon. Er hat ja angefangen, seinen Roman niederzuschreiben. Eigentlich, der Roman war im Kopf komplett fertig. Und ich glaube, das muss man erstmal können. Also das ist einfach eine großartige Begabung. Dazu kann man, glaube ich, nur voller Ehrfurcht stehen und staunen, wie er das gemacht hat. Weil er ist auch ein Autor eines großen Werks, aber da gibt es ja 20, 30, 40 wichtige Meistermerke. Also darum ist es auch so schwierig zu sagen, was ist Ihr Lieblingsbuch. Es gibt wirklich bei den Maigrets 10, 15 tolle Maigrets, grandiose Maigrets. Es gibt 20, 30 grandiose Non-Maigrets und sogar ein weniger grandioser Maigret oder Non-Maigret ist immer noch ein wahnsinnig guter Roman und oft sehr viel besser, als was man heute zu lesen bekommt.
Es gibt ja die wunderbare Anekdote dazu, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, zumindest sonst ist sie zumindest gut erfunden, dass Alfred Hitchcock bei Simenons zu Hause anruft, er verlangt den Meister zu sprechen, er soll die Antwort bekommen, nein, das geht jetzt nicht, er hat gerade einen Roman begonnen und dann soll Hitchcock am Telefon geantwortet haben, gut, dann warte ich, bis er fertig ist. Also das ist natürlich das nochmal im Kern zusammengefasst. Ich habe gesagt, keine Ahnung, ob die Geschichte so stimmt, aber sie trifft es natürlich genau. Aber man muss, glaube ich, gleich dazu sagen, wenn wir auch sicher gleich noch versuchen, Simenon auch literarisch nochmal einzuordnen, dass ihm diese Vielschreiberei in Anführungszeichen natürlich auch geschadet hat. Weil das ist die Haltung natürlich auch im Feuilleton und der Literaturkritik. Einer, der so schnell schreibt, der das so runterschreibt im wahrsten Sinne des Wortes, das kann kein großer Roman sein. Nein, man braucht 5 Jahre, man muss feilen an jedem Wort, man muss alles überarbeiten. Dann kann eigentlich nur ein großer Roman entstehen. Ich bin auch der Meinung, dass diese Einschätzung falsch ist, aber diese in Anführungszeichen Vielschreiberei hat ihm nachhaltig über viele Jahrzehnte geschadet und deswegen haben viele auch einen Bogen um ihn herum gemacht. Ja, das können ja nur leichte Romane, Boulevardromane sein, die so schnell geschrieben sind.
Aber er hat diese Zuschreibung des Schnellschreibers schon auch gern gehabt, ne? Also er hat sich schon geschmeichelt gefühlt, er hat sie auch durchaus vermarktet. Also ich kann da auch eine Anekdote erzählen, die mir begegnet ist. Simenon sollte einen Roman mal, glaube ich, in einem öffentlichen Glaskäfig verfassen. Das ist ein Event, das nie stattgefunden hat, weil die auftraggebende Zeitung, glaube ich, pleite gegangen ist. Aber die Geschichte ist legendär und spricht natürlich Bände, Frau Reimers, oder?
Ja, ich bin sehr neidisch ob dieses Vermögens, so schnell zu schreiben und dann auch noch so schnell so gut zu schreiben. Aber, und da stimme ich Herrn Moritz zu, es hat tatsächlich, also auch in der Literaturwissenschaft hat das Spuren hinterlassen, dieser Ruf als Schnellschreiber. In mehreren Standardwerken zur Kriminalliteratur wird Maigret und Simenon, das wird so ein bisschen am Rande behandelt, weil es ist ja ein Vielschreiber, das ist Kolportage, das ist jetzt nicht so wichtig, das ist Schemaliteratur, was ja überhaupt nicht zutrifft.
Wir reden gleich noch über die literarische Einordnung, aber vorher sollten wir, genau um das machen zu können, kurz nochmal auf diese Non-Maigrets zu sprechen kommen. Das sind ja eigentlich sogar die meisten Romane. Simenon hat in dem Zusammenhang, der Begriff fiel vorhin schon, von den Romans durs gesprochen, von den harten Romanen. Herr Moritz, was hat er denn eigentlich genau darunter verstanden?
Ja, das ist eine gute Frage. Sie sind, glaube ich, schon, wenn man sie von ihren Plots her anschaut, oft härter, brutaler. Die Psychologie ist noch schärfer ausgearbeitet. Man erträgt es manchmal kaum. Einer meiner Lieblinge unter den harten Romanen ist Sonntag, ein Roman, der in einem Restaurant im Süden Frankreichs spielt. Und da beschließt der Restaurantbetreiber, seine Frau hat das Geld, hat das Sagen. Er hat immer Affären, auch dann mit einem Zimmermädchen. Und dann hat er plötzlich von einer Seite auf die andere genug von seiner Frau und sagt, es gibt nur eine Lösung, ich muss sie umbringen. Er bereitet das akribisch vor, will sie mit Arsen, das bietet sich in einem Restaurant an, vergiften, orientiert sich in der Bibliothek, wie mache ich das am geschicktesten? Und man ist beim Lesen völlig gespannt, wird das klappen? Es ist der Tag festgelegt, es wird ein Sonntag sein. Und es löst sich völlig vom Anlass. Das ist wie immer bei Simenon das Interessante. Es hat dann plötzlich mit seiner Geliebten, die eine unwichtige Person ist, nichts mehr zu tun, mit der Frau nichts mehr zu tun. Es muss geschehen, es wird geschehen. Ich bin bis heute nicht nicht ganz sicher, ob es am Ende klappt. Das ist sehr geschickt auch offen gelassen. Also das ist, glaube ich, etwas das Harte in einem Aspekt zumindest, dass das Ganze eben nochmal eine solche Schärfe annimmt, dass man das kaum aushält beim Lesen.
Ja, ich würde das vielleicht ein bisschen relativieren, weil es gibt auch Romane, wo das Thema eigentlich ein ganz anderes ist vielleicht. Mhm. Aber ich glaube, die Härte ist dann in der Tat vielleicht die Romane führen zum Zwang der Introspektion. Also im Endeffekt gibt es ganz oft Figuren bei Simenon, die sich selbst nicht kennen und die auf einmal gezwungen werden durch etwas. Und das kann eben eine Unzufriedenheit sein, das kann irgendwie alles Mögliche sein. Gezwungen werden, sich selbst mit sich selbst zu beschäftigen und Bilanz zu ziehen. Und eine meiner liebsten Romane von Simenon sind die Glocken von Bicêtre. Gebe ich auch oft eben vielleicht Simenon-Skeptikerin, weil da geht es um einen sehr berühmten, sehr mächtigen Journalisten, Chefredakteur einer Zeitung in Paris und der sich jede Woche einmal im Restaurant trifft mit Politikern, mit Geschäftsleuten. Er ist also wirklich so der Pressezar. Und auf einmal hat er einen Schlaganfall, wacht dann im Krankenhaus auf, kann nicht mehr reden, ist halbseitig gelähmt. Und jetzt macht Simenon einen Roman, der auch ein bisschen länger ist als seine üblichen Romane, darüber, dass dieser René Maugras heißt er, glaube ich, dass er auf einmal natürlich ein Teil von ihm möchte wieder zurück, möchte wieder sprechen können, möchte sich wieder bewegen können, möchte zurück in seine alte Rolle, möchte da aus diesem Gefangenenkörper wieder ausbrechen. Und ein zweiter Teil ist eigentlich zufrieden damit, endlich aus diesem Hamsterrad rausgekommen zu sein. Er möchte eigentlich nur noch da rumliegen und sich mit seiner Vergangenheit beschäftigen. Es kommen ihm Erinnerungen über seine Kindheit, seine Jugend, wie er zu diesem mächtigen Mann geworden ist, was seine unglückliche Beziehung etc. Also er merkt, er hat ein falsches Leben da gewählt und er will gar nicht mehr zurück. Und jetzt gibt es eigentlich einen inneren Konflikt zwischen diesen beiden Ichs. Und daraus macht Simenon einen 300-Seiten-Roman. Es passiert sonst nichts. Nichts. Und das ist, man liest das atemlos. Und vielleicht ist das sogar auch neben vielleicht der Vielschreiberei auch ein Punkt. Jeder Roman von Simenon, egal was er erzählt, ist wahnsinnig spannend. Und das ist ja auch etwas bei Literaturkritik, die nicht gut ankommt, wenn die Bücher zu lesbar oder zu spannend sind. Bei den Glocken von Bicêtre passiert nichts.
Es ist letztlich ein innerer Monolog.
Ja, ne? Und das können Sie mit Marcel Proust, mit James Joyce, mit Virginia Woolf vergleichen, wirklich. Mhm. Und es ist, man kann nicht aufhören, das zu lesen. Mhm. Und es ist unglaublich radikal und unglaublich eindrücklich.
Ist es eigentlich Zufall, Frau Reimers, dass einige seiner besten Nomegrés, also beispielsweise die Glocken von Bicêtre oder wie ich ja finde auch der Mann, der den Zügen nachsah, im zeitlichen Umfeld von Camus, von Sartre entstanden sind?
Nein. Seine Werke entstehen ja nicht im luftleeren Raum, sondern er steht im Austausch und Kommunikation mit anderen Autoren und kriegt dann natürlich auch diese Ideen des Existenzialismus oder Ähnliches mit.
Also was mich natürlich interessiert ist, was ist das für ein Menschenbild, das da gerade in diesen Nomegrés auch zum Vorschein kommt?
Vielleicht kann man das, weil Sie der Mann, der den Zügen nachsah, gerade erwähnt haben, das ist ja auch so ein ganz bezeichnender Roman. Ein Mann, der ausbricht aus einer befriedigenden Existenz. Er ist Prokurist in Groningen und plötzlich, die Firma steht vor der Pleite und er verlässt alles. Er geht weg, er will als Lebemann in Amsterdam und Paris sich durchschlagen. Das misslingt natürlich und er wird zum Mörder letztlich. Der Roman ist 1938 erschienen. Im gleichen Jahr ist Jean-Paul Sartres Der Ekel erschienen. 4 Jahre später erscheint Camus Der Fremde. Also alles Bücher von so einer Art existenziellen Einsamkeit. Vorhin fiel das Thema Freiheit schon einmal. Ich glaube, man kann, ohne sich in irgendeiner Weise zu verrenken, etliche von Simenons harten Roman genau in dieses literarische Feld einbetten. Und er muss sich gerade auch mit dem Mann, der den Zügen nachsah, hinter den beiden großen Camus und Sartre in keiner Weise verstecken.
Es gibt noch einen Punkt, über den wir reden sollten. Simenons Welt ist eine von Männern dominierte Welt. Zumindest sind seine Protagonisten fast immer Männer. Ist das, Frau Reimers, allein der Zeit geschuldet? Gibt es bei Simenon andere Gründe?
Da komme ich auf etwas zurück, was ich anfangs schon mal gesagt hatte. Simenon guckt stark darauf, wie die Strukturen innerhalb einer Gesellschaft ist. Oder was heißt, kann das sehr gut nachzeichnen. Und natürlich ist die Gesellschaft Männer geprägt. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in den Büchern wieder. Aber er spürt auch die Dynamiken, die da drin sind. Mhm. Die Frauenfiguren sind den Männern oftmals ausgeliefert. Sie sind nicht unbedingt alle Opfer. Sie haben aber Beschränkungen wie sie sich bewegen können. Das ist dann immer ganz spannend, wenn Witwen auftauchen. Die haben ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, auch bei Simenon. Mhm. Aber gleichzeitig zeigt er auch, also nicht nur die Frauen sind in ihrer Bewegung beschränkt, auch die Männer stoßen an die Grenzen ihrer Rollen. Mhm. Es gibt relativ, finde ich, also auffällig viele überforderte Männer, die mit ihrer Männerrolle, mit dem, was zugeschrieben wird, nicht zurechtkommen. Schikrull finde ich da sehr eindeutig, das spielt oder ist auch 38 geschrieben. Das ist eins der wenigen, einer der wenigen Romane, die zeitlich stark eingeordnet sind. Man weiß, oder es wird mehrfach erwähnt, dass Hitler an der Macht ist oder beziehungsweise, dass der Nationalsozialismus an der Macht ist, dass es Konzentrationslager gibt in Deutschland. Darum ist Hans Krull, der Cousin, nach Frankreich geflohen zu seiner Familie, die dort auch deutschstämmig lebt, ausgegrenzt ist. Also spiegelt so ein bisschen Diskriminierung, Migrationshintergrund, das kommt damit rein, was eigentlich auch alles sehr, sehr aktuell ist wieder. Und gleichzeitig merkt man, wie diese drei männlichen Figuren, der alte Vater, der Sohn und der dazugekommene Cousin, überfordert sind mit der Rolle, die sie als Mann spielen. Und das finde ich sehr modern und sehr faszinierend, was da passiert.
Herr Moritz, Simenon und die Frauen, das ist ein Kapitel für sich. Also mit 10.000 will er angeblich geschlafen haben. Das hat der Federico Fellini mal in einem Interview gesagt.
Das ist rechnerisch gar nicht möglich, Herr Patsch. Das wurde vielfach nachgerechnet. Das scheint mir doch eine kleine Übertreibung zu sein.
Gut, aber er hat es gesagt. Er war zweimal verheiratet. Er hatte zeitlebens zahllose Affären. Und nochmal zu seinem Frauenbild. Über Madame Maigret hat er mal gesagt, dass Idealkonzept einer Ehefrau. War Simenon ein Macho?
Ja, natürlich hat er sozusagen Frauen in seinem privaten Gebrauch. Es gibt diese berühmten Geschichten, dass quasi Sex für ihn ein Entspannungsfeld war. Er hat geschrieben und dann Gott sei Dank war das Zimmermädchen oder wer auch immer in der Nähe und dann wurde nicht lange gefackelt. Das wäre heute nicht mehr in dieser Form auch beschreibbar, zum Glück. Aber ich glaube, in seinem Roman ist das doch etwas anderes, weil es klang gerade schon an, da dieses Verständnis auch für Frauen ist, für Opfer das Verständnis. Ich habe vorhin die junge Tote erwähnt. Es gibt ganz böse Frauenfiguren. In meinem Lieblingsroman Das blaue Zimmer ist André und wirklich eine der perfidesten Frauenfiguren im Werk. Aber das ist, glaube ich, nicht so einfach auf einen Nenner zu bringen, dass er sozusagen ein völlig verkrustetes Frauenbild darstelle in seinen Büchern. Das wäre, glaube ich, ganz falsch. Und Sie haben Madame Maigret erwähnt. Ich bin sehr froh, dass die sehr gut kochende Madame Maigret heute auch noch zu Wort kommt. Die ist ja eine stille Begleiterin, aber eine mit großem Einfluss. Man sollte Madame Maigret nicht unterschätzen. Und dazu kommt, das klingt in wenigen Texten an, diese Kinderlosigkeit. Das ist ein Punkt, der nicht oft erwähnt wird, aber Familie Maigret hat das Problem, in Anführungszeichen, keine Kinder zu haben. Auch das wird eingebaut in diese Geschichte.
Ein schillernder Name noch, Josephine Baker. Also mit der Ikone der 20er, mit der Tänzerin war Simenon liiert. Er wollte sie heiraten, hat sie deshalb nicht geheiratet, Herr Kamper, weil Simenon Sorge hatte, künftig nur noch als Monsieur Baker zu gelten. Ne? Das spricht natürlich auch Bände. Wir müssen allerdings jetzt doch noch mal auf die literarische Einordnung zu sprechen kommen. Also Simenon hatte, müssen wir gar nicht drüber reden, sehr viele Bewunderer, aber er hat sich offenbar auch selbst ja für einen großen Schriftsteller gehalten. Er war sich sicher, den Literaturnobelpreis zu kriegen, er hat ihn nie bekommen. Die Literaturkritik wusste nie so recht umzugehen mit ihm. Er war für sie ein Phänomen, ein Rätsel oder einfach nur lecker, der Fall Simenon. Und Herr Kamper, eins der schönsten Zitate, die ich in dem Zusammenhang gefunden habe, stammt von Alfred Andersch. Der hat gesagt, es gibt einem den Verdacht ein, unser ganzes Konzept von Literatur könnte falsch sein. Das ist Kritik an der Literaturkritik, in diesem Fall berechtigt.
Ja, aber heute auch nicht mehr, weil seit doch einigen Jahrzehnten ist, glaube ich, der Rang Simenons wird nicht mehr debattiert. Es gibt so viele große, große Schriftsteller. Gabriel Garcia Marquez, Julian Barnes, ein riesiger Simenon-Fan, John Banville und Modiano. Übrigens, im Endeffekt hat Simenon vielleicht den Nobelpreis bekommen, aber als Modiano, weil Modiano ist unglaublich von Simenon beeinflusst. Sehr kurze Romane, jedes Jahr ein Roman, eine ähnliche Atmosphäre. Er gibt das auch zu. Vielleicht hat Simenon als Modiano den Nobelpreis dann ein paar Jahrzehnte nach seinem Tod bekommen. Nein, es gibt so viele Fans von Simenon, großartige Schriftsteller, die für ihn trommeln. Ich glaube, heute ist der Rang Simenons als großartiger Literat, glaube ich, da und steht da nicht mehr zur Debatte. Aber umso besser, also ich als Verleger denke halt immer, der literarische Rang ist schön, aber ich glaube, die Krönung eines jeden Autors ist doch, wenn er gelesen wird und besonders, wenn er auch noch Jahrzehnte nach seinem Tod gelesen wird. Und das ist bei Simenon der Fall und das ist, glaube ich, die größte Ehre, die ein Autor haben kann.
Das war jetzt noch nicht das Schlusswort. Es hätte eins sein können. Aber ich will schon noch mal die anderen beiden fragen. Wo steht er denn jetzt literarisch für Sie, Herr Moritz Simenon?
Ich habe es gerade ja schon angedeutet. Man kann ihn beispielsweise in das Feld des Existenzialismus mühelos einordnen. Aber er hat natürlich auch, und das gilt ja für viele große Autoren, auch eine Solitärrolle in gewisser Weise. Er selber war, Sie haben es angedeutet, überzeugt von seiner literarischen Qualität. Er soll ja auch immer empört gewesen sein, wenn ein anderer den Nobelpreis bekommen hat, auch als Camus ihn bekommen hat, soll er erregt gewesen sein, dass es jetzt wieder den falschen Franzosen in Anführungszeichen erwischt. Ich glaube, das gehört aber auch dazu. Nein, wenn man über all diese Hürden hinwegspringt, also diese Klischees, die über ihn existieren, zu einfacher Stil, zu geringer Wortschatz, das ist doch so schnell geschrieben. Ich glaube, das ist alles, Herr Kapper hat es gesagt, Schnee von gestern letztlich. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Simenon-Seminar gehalten und da waren auch zwei Teilnehmerinnen, die waren skeptisch. Ja, soll ich denn in diesem Kurs überhaupt teilnehmen? Worüber soll man denn da sprechen eine ganze Woche lang bei Simenon? Und nach ein, zwei Tagen war ganz klar, als man sich in die Texte vertieft hat, da steckt so viel drin zwischen den Zeilen und man hat auch die Stilmittel dann erkannt, was genau was bewirkt. Also für mich ist er einer der ganz großen französischsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Es gibt nicht viele, die für mich über ihm stehen.
Ich würde ihn, da stimme ich Ihnen zu, Herr Moritz, auch als solitär bezeichnen. Also er steht natürlich nicht isoliert, er steht im Zusammenhang mit allen Entwicklungen von Literatur und er schreibt ja lange Zeit, also von den 20er bis in die 70er Jahre hinein. Das heißt, da kommen auch viele Einflüsse rein. Trotzdem ist es außer Frage, dass er von literarischer Bedeutung ist. Ich hatte auch in einem Seminar, hatte ich zumindest einen Roman mal von ihm behandelt, nämlich Die junge Tote. Und die Studierenden waren angetan davon, waren von dieser Alltag, von dieser Lebensnähe angetan, von diesen mittleren Charakteren, von dieser Einfühlung. Also das geht bis heute, funktioniert es gut, dass auch junge Leute ihn gerne lesen. Und ich finde für den, was gar nicht so zur Sprache kam, was ich aber sehr durchaus beeindruckend finde, ist, dass durch die Maigret-Romane ändert sich das Bild der Polizei im Kriminalroman. Bis in die 20er, 30er Jahre rein ist der Polizist eher der tumbe Charakter, der den genialen Detektiv braucht, um etwas aufzuklären. Und mit Maigret taucht auf einmal ein mitfühlender Kommissar auf. Jemand, der tatsächlich kompetent Kriminalfälle lösen kann. Und ich glaube, das hat Wirkung bis heute einfach, dass sich das Bild der Polizei im Roman wandelt.
Gibt es eigentlich Ihrer Meinung nach heute moderne Kriminalliteratur, die mit der Simenons, sagen wir mal, vergleichbar wäre, die ihr nahesteht, nahekommt?
Ich würde schon sagen, man könnte Friedrich Arni durchaus so als in einer ähnlichen Tradition sehen. Arni traut sich auch so nah an seine Figuren heran. Er geht auch vorurteilslos an seine Figuren heran und lässt selbst die unsympathischsten Menschen, die da auftreten, menschlich wirken. Ich glaube, da kann man durchaus eine Traditionslinie sehen.
Ich glaube, man könnte etliche Beispiele, wenn man darüber nachdenkt, anführen. Für mich ist auch, ich habe es vorhin schon mal angehört, wichtig, die Wirkung auch auf TV-Kommissare. Wir sind ja umstellt von TV-Kommissaren seit Jahrzehnten. Und da hat er, glaube ich, unglaublich viele Spuren hinterlassen. Manchmal auch bis zum Überdruss, dass man sagt, ja, jetzt ist es aber zu viel der Skurrilitäten, die ein Kommissar haben muss. Denken Sie aber an Figuren wie Inspektor Columbo. Ich habe Kommissar Bienzle vorhin erwähnt, Haferkamp, Hans-Jörg Felmy. Da ist unglaublich viel von Maigret eingeflossen.
Das ist aber auch alles ziemlich lange her.
Ja, aber Friedrich Arni, nein, man könnte, aber ich wollte bewusst eine Linie aus den letzten 50 Jahren ziehen. Ich glaube, da ist Maigret nicht veraltet, weil diese Psychologismen dieses nicht so großen Wert legen auf den Fall. Das ist, glaube ich, in vielen Gegenwartskriminalromanen auch spürbar.
Maigret und mehr über den Menschenversteher Georges Simenon. Das war das Thema heute im Forum. Mit der Literaturwissenschaftlerin Kirsten Reimers, dem Verleger Daniel Kamper und mit Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses in Hamburg und Simenon Übersetzer. Danke für diese Diskussion und Ihnen allen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss.